Ja, willkommen zum Podcast Recht ordentlich, dem Podcast, in dem sich ein Jurist und ein Politikwissenschaftler über Fragen der Zeit, über politische und gesellschaftspolitische Themen unterhalten und ihre Sicht der Dinge darlegen. Wir wollen heute über ein sehr naheliegendes Thema und eigentlich auch ein vielleicht sogar lustiges Thema uns unterhalten, nämlich über die Frage, wo ist eigentlich der Ort der politischen Auseinandersetzungen in unserer Gesellschaft? Wo diskutieren wir miteinander? Wo tauschen wir uns aus und wo entwickeln wir eigentlich unsere Ideen, wie die Zukunft aussehen kann?
Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Diskussion, denn ich werfe gleich mal in die Reihe oder in die Runde ein. Ich behaupte, wir diskutieren gar nicht mehr miteinander. Das ist mein Statement heute zu Beginn, dass ich einfach überlege und überlegt habe, wo wir uns so viel Zeit miteinander geben in einer Gruppe, um ernsthafte Gespräche über Politik zu führen. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, ganz spontan, das machen wir gar nicht mehr. Mhm. Und da bin ich interessiert daran, ob wir vielleicht uns auch ein bisschen herleiten. Wie war es denn gewesen vor 10 Jahren, vielleicht auch ein bisschen früher noch? Wo hat der politische Diskurs tatsächlich stattgefunden? Und du bist ein paar Länze älter als ich, deswegen würde ich dir erst das kurze Wort ein bisschen geben. Und vielleicht kannst du mal schildern, als du Student warst, wie hast du sozusagen die politischen Diskussionen aufgefasst? Du hast ja auch noch Politik studiert dazu. Das heißt, dein ganzes Studium hat ja eigentlich auch davon gelebt, dass du mit anderen Mitstudierenden über Politik redest. Deswegen würde mich interessieren, wo hat das stattgefunden und wie habt ihr diskutiert?
Also das geht ja schon vor dem Studium, fängt es ja schon an, dass man sich über Politik unterhalten hat. Es ist ja nicht so, dass man erst mit dem Studium politisch denkender Mensch wird, sondern das findet ja schon viel eher statt. Also die politische Soziologie geht davon aus, dass die erste politische Sozialisation natürlich in der Familie stattfindet. Also die Familie ist eigentlich der erste Ort, in dem über Politik gesprochen wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du ein politisch denkender Mensch wirst, ist sehr groß, wenn zum Beispiel deine Eltern beim Mittagsessenstisch oder beim Abendbrottisch mit dir über politische Dinge gesprochen haben oder wenn sie untereinander diskutiert haben und du hast es als Kind mitbekommen. War das bei dir so? Haben sich deine Eltern über Politik unterhalten?
Ja, sehr oft sogar. Also insbesondere, wo ich das erste Mal wirklich geprägt wurde, war zu Wendezeiten. Also als es dann eben auch um erstmals die Möglichkeit ging, freie politische Meinungsäußerungen zu tätigen und dann nach der Wendezeit dann auch so politisches Engagement bei meinen Eltern selber, das dann zwar nicht in politische Mandate sich ausdrückte, aber tatsächlich in aktiver Diskussion zu Hause, am Abendbrotstisch oder in gesellschaftlichen Runden, wenn meine Eltern Besuch hatten und ich als Teenager dabei war, habe ich natürlich die Ohren gespitzt und hatte mir auch sehr früh eine eigene politische Meinung gebildet. Und das ist dann manifestiert worden. Das war nicht immer dieselbe wie bei meinen Eltern. Ich hatte dann gerade auch eine Phase, ich sag mal zwischen 16 und 18, wo ich politisch auch selber sehr aktiv war. Und das war natürlich alles ein bisschen radikaler, würde ich fast sagen, als heute. Man wird ja ein bisschen älter, gesetzter und dann ist auch seine eigene politische Anschauung vielleicht auch den Lebenserfahrungen angepasster. Die war damals nicht so. Und deswegen war ich da auch selber sehr aktiv. Ich glaube tatsächlich, weil das auch aus dem Elternhaus kam, da hast du völlig recht. Das war bei mir auch so. Ich würde sagen, dass das bestimmt eine sehr, sehr große Rolle spielt, denn wenn du das gar nicht zu Hause erlebst, dann wird dir wahrscheinlich der Weg gar nicht geöffnet. Da stimme ich dir überein und das war bei mir auch so. Ja, wir haben zu Hause sehr viel diskutiert über diese Elemente und das spielte eine große Rolle, insbesondere in den 90er Jahren, wo ich auch sehr geprägt wurde von, diesen Veränderungen, die dann anstanden, sowohl lokal als aber eben auch auf Landes- oder auf Bundesebene.
Ja, das geht mir genauso. Ich komme auch aus einem Elternhaus, wo viel über Politik gesprochen wurde, wo auch klare Positionen bezogen wurden. Ja. In der Tagesschau, also mein Vater hat das immer kommentiert, ja, und war immer klar, was er von wem hält. Das Interessante ist, dass im Studium habe ich so gut wie überhaupt nicht politisch diskutiert. Also mit meinen Mitstudentinnen und Studenten, sozusagen im wissenschaftlichen Bereich klar war, man betrachtet die Dinge wissenschaftlich, ja, und Politik betrachtet man wissenschaftlich, von der politischen Theorie her zum Beispiel oder von der politischen Geschichte her, und man lässt sich nicht herab in die Niederungen der Tagespolitik, der Alltagspolitik.
Hast du beim AStA was mitgemacht?
Nein.
In den Elementen? Gar nicht. In der studentischen Bewegung gar nicht. Das heißt, du hast Politik studiert und dich gar nicht weiter in den in den Organisationen vor Ort wiedergefunden an der Uni.
Nee, an der Uni nicht. Ich habe mich politisch engagiert außerhalb der Uni. Das habe ich sozusagen fortgeführt. Das habe ich auch schon als Schüler gemacht. Also ich war Schülervertreter, Schülersprecher, Bezirksschülersprecher und war dann auch parteipolitisch aktiv schon in meiner Schülerzeit. Das habe ich mit ins Studium genommen. Aber im Aster und so, das habe ich mich politisch nicht engagiert. Nee, das hat auch so ein bisschen daran gelegen, dass ich genau in den Zeitpunkt gekommen bin, wo eigentlich die politische Aufregung an der Hochschule vorbei war. Also in den Semestern, bevor ich gekommen bin, war an der Hochschule, an der Universität, an der Freien Universität, war große Unruhen mit Fakultätsbesetzungen, mit Studentenstreiks. Und als ich kam, war das gerade vorbei. Und die Normalität war, und ich hatte so den Eindruck, dass so die Studierenden auch sehr müde waren von den Auseinandersetzungen, die vorher waren. Das ist dann auf uns Erstsemester überhaupt nicht übertragen worden.
Bei mir war es auch anders, weil ich habe tatsächlich Mitte der 90er Jahre studiert und Ende der 90er Jahre bis hin zu den 2000er Jahren. Und da war es eher so gewesen, dass diese politischen Aktivitäten nicht so groß waren. Es gab nicht so viele Grabenkämpfe. Es war ab und zu, dass Gelder gespart wurden und dann wissenschaftliche Mitarbeiter oder die Hilfskräfte in der Thematik waren. Aber ansonsten spielte das nicht so die große Rolle. Für mich war ein ganz anderes großes Thema. Ich war Fan von der Europäischen Union und habe mich da engagiert und war, das nannte sich ELSA, European Law Students Association. Und da habe ich tatsächlich mitgewirkt und war dann auch im Vorstand gewesen und habe mich da engagiert. Wir sind dann auch zu Treffen gefahren und haben dann akademische Aktivitäten gemacht und haben da ganz, ganz viel organisiert, auch inhaltlicherseits. Was aber jetzt nicht wirklich richtig politisch war, sondern eher war das so ein Engagement zu zeigen, wie über den Tellerrand auch geblickt werden kann. Und das lag mir ja schon immer an der, auch schon während der Studentenzeit.
Ja, sehr lobenswert. Deine These allerdings, auf die kommen wir mal zurück, nämlich die These, dass wir eigentlich nicht mehr über Politik sprechen, dass nicht mehr über Politik diskutiert wird. Das stimmt. Und wenn man unsere Studierenden fragt, gerade die Studierenden aus den berufsbegleitenden Jahrgängen, dann sagen die, sie würden auch zu Hause nicht mehr über Politik diskutieren, weil es bestimmt immer irgendeinen Onkel oder irgendeine Tante gibt, die dann schlecht gelaunt wird und das Ganze endet im Familienstreit und das möchte man vermeiden und darum meidet man das Thema Politik. Das ist eine Entwicklung, die schade ist. Ich sehe allerdings auch, dass es weniger Orte gibt, an denen man über Politik diskutieren kann. Ja, also zum Beispiel, wenn wir uns die Innenstädte angucken, ja, die ganzen Eckkneipen sind weg. Das waren ja eigentlich die Orte, an denen man oder in denen man am Stammtisch miteinander diskutiert hat, ja, auch zum Teil heftig diskutiert hat, sich auch zum Teil ja die Dinge an den Kopf geworfen hat. Hoffentlich nicht die Gläser, aber wilde Dinge an den Kopf geworfen hat. Und beim nächsten Stammtisch war das dann aber vergessen, weil alle doch irgendwie schon die eine oder andere Molle Intus hatten und das Ganze war nicht ganz so unversöhnlich wie bei uns. Aber diese Orte, die fehlen. Und wenn man sich anguckt, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau bereit, aber wir werden sie in den Short Notes dann noch nachtragen. Wenn man anguckt, wie viele Menschen sind in Parteien engagiert, dann kann man sehen, dass in den 80er und 90er Jahren erheblich mehr Menschen in Parteien, in politischen Parteien aktiv waren, als sie es heute sind. Und auch politische Parteien sind ja eigentlich ein Ort, wo über Politik diskutiert wird. Und ich würde sogar noch weitergehen, auch in den Kirchengemeinden und in den Pfarrgemeinden, wo früher die Gruppen waren, wo man sich getroffen hat, wo man miteinander gesprochen hat. Auch das geht ja immer weiter zurück, sodass wir eigentlich immer weniger Orte haben, wo wir den Freiraum haben, miteinander vernünftig im Diskurs, würde ich jetzt sogar sagen, über Politik zu sprechen.
Wenn du das schon so zusammengefasst hast, da gebe ich dir völlig recht. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen auseinander sezieren an der Stelle, dass das tatsächlich auch so ist. Denn wir gehen abends noch in Cafés und Kneipen. Das ist nicht so, dass wir das nicht mehr machen, auch im Freundeskreis. Aber ich glaube, dass man dort tatsächlich weniger politisch ist. Mhm. Das heißt, wenn man sich trifft und weggeht, dann sind politische Themen auch eher lästig.
Ja, aber man geht ja zum Abendessen irgendwo hin. Man geht ja jetzt nicht mehr irgendwo hin abends, um Freunde zu treffen, um zu quatschen, sondern man trifft sich irgendwo zum Abendessen und das kommt dann mit den gleichen Freunden alle 2-3 Monate mal vor. Aber man hat nicht mehr so einen Ort, wo man jede Woche hingeht, wo man dann miteinander redet, oder?
Ach doch, ich glaube schon, dass es noch diese Orte gibt. wo man sich auch noch trifft, gerade so unter so Freundeskreisen, wo man auch weggeht, man macht einen Männerabend oder einen Mädelsabend, das findet schon statt. Ist, glaube ich, nicht mehr ganz so häufig und ist auch nicht so, dass man aber sein Stammelement da so hat. Das heißt, wenn man weggeht, dann vermeidet man, also bei uns zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass das Politische vermieden wird. Das liegt aber auch daran, dass das tatsächlich sehr schnell, wie du vorhin auch gesagt hattest, dass das dann zu Eskalationen oder zumindest zu Verschiedenheiten kommt und dann diese freundschaftliche Ebene oder auf der man sich befindet, einfach diese, ich sag mal, diese Gemeinschaft des Abendsverbringens dann versaut wäre faktisch. Und man dann sagt, dann habe ich keine Lust mehr und dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Sodass man, ich glaube, eher nicht mehr, man sieht sich noch, aber eher nicht so offen ist für so eine Diskussionsbasis vielleicht.
Warum ist das so? Warum wird man gerade in politischen Bereichen so unversöhnlich? Kannst du dir das erklären?
Ja, erklären. Ich suche da immer nach einer Erklärung. Das beschäftigt mich aber tatsächlich sehr, weil insbesondere eben das für mich Auswirkungen hat auf die zukünftige Entwicklung unserer gesamten Gesellschaft.
Ja.
Nämlich, wie gehen wir miteinander um? Und ich bin immer noch der Auffassung, eigentlich ganz einfach miteinander reden. Und das ist genau der Punkt, wo wir das lassen. Und ich glaube, Corona hat uns da nicht gut getan. Wir haben uns nicht gesehen. Wir sind auch durch Corona tatsächlich, warum auch immer, selbst im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis hat jeder jemanden, der dort eine Auffassung hatte, mit der man selber nicht ganz klargekommen ist. Wo auch Prinzip Institutionen angezweifelt wurden schon.
Also hat jeder hat Freunde verloren, oder? Weil man sich nicht mehr verstanden hat.
Genau, und das glaube ich, das haben wir bis jetzt noch nicht wieder geschafft, das zu heilen, diese offenen Punkte oder offenen Wunden, die es tatsächlich sind. Und ich weiß nicht, wie wir dazu hinkommen können, dass das wieder funktioniert. Dass man einfach das weglässt und nicht vor Rot in der Diskussion und sagt, du bist Schwurbler, du warst Corona-Leugner und jetzt bist du meinetwegen, ich sag mal, außerhalb der demokratischen Grundordnung und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben.
Ja, die Kriegshetzer.
Ja, zum Beispiel.
Antisemit, das sind ja die Bereiche, die im Moment, also neben Corona-Leugner kamen die, danach kamen die Kriegshetzer, jetzt die Antisemiten. Das heißt, wir agieren schon immer wieder mit solchen Schlagworten, die das Ende einer jeglichen Diskussion immer bedeuten.
Ja, und sogar viel eher jetzt. Also, dass wir die Entwicklung aus Corona mitgenommen haben. Aber jetzt, wenn einer so auftritt und dann sofort gehen wir in dieses Schema und sagen, du bist nicht mehr mit mir diskussionswürdig.
Aber wir können ja sehen, wenn wir so die Entwicklung der letzten 30 Jahre anschauen, wir haben immer wieder Positionen gehabt, die sehr unterschiedlich waren. Wir haben immer wieder politischen Streit gehabt. Und dennoch würde ich sagen, diese Unversöhnlichkeit ist vielleicht seit Corona tatsächlich ein neues Phänomen. Oder erinnern wir uns nicht? Das ist vielleicht, ich meine, ich erinnere mich doch an die Zeit, als die Mauer noch stand, dass man Leuten, die etwas links standen, immer gesagt hat, geht doch rüber. Ja, also
in die kommt zu uns in die DDR. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Ja, und auch da gab es natürlich schon Unversöhnlichkeit, aber sind wir empfindlicher geworden? Sind wir schneller beleidigt als früher?
Da sind wir ganz schnell dabei bei der Frage, canceln wir eher ab? Und das ist, vielleicht hat das mit Befindlichkeiten zu tun. Das kann sein. Da ist aber auch wieder die Frage, wenn das so ist, wie kommen wir aber wieder dazu, miteinander zu reden? Sind wir wieder an derselben Stelle? Selbst wenn wir empfindlicher sind, was ich noch nicht so richtig weiß, weil wir eher unversöhnlicher sind vielleicht, weil vielleicht auch die Positionen mittlerweile sehr polarisierend sind an den Stellen. Denn wir sehen ja, eigentlich können wir ja wirklich das anhand ganz, ganz weniger Punkte aufmachen, wo wir polarisierend sind. Das eine ist unsere Demokratie und Demokratiefeindlichkeit. AfD zum Beispiel unser Thema. Auf der anderen Seite Ukraine-Krieg und Russland-Unterstützung. Und das Gleiche hatten wir bei Corona-Maßnahmen und Corona-Leugnen. Habe ich was vergessen? Ja, Israel, natürlich Israel und Palästina, wo man auch eigentlich in allen Bereichen versöhnlich sein könnte, aber wir schaffen das nicht. Wir bauen sofort Barrieren auf. Und die Diskussionen befinden sich immer hinter den Barrieren. Und wir kommen gar nicht in eine Ebene, wo wir einander, ich sag mal, eine Sprechebene finden.
Ja, genau. Und da sitzt halt meine Überlegung an, die ich vorhin schon gesagt habe. Liegt es daran, dass wir empfindlicher geworden sind dass wir schneller beleidigt sind, dass wir uns in unserer, ich sag's mal etwas pathetisch, in unserer Ehre verletzt fühlen, weil jemand massiv sich uns widerspricht. Oder liegt es daran, dass wir nicht mehr in der Lage sind, diskursiv miteinander zu sprechen und zu überlegen, vielleicht hat der andere recht, man sollte seine Argumente mal überdenken, man sollte mal gucken, was steht eigentlich dahinter, warum sagt er das jetzt so?
Wenn ich das wüsste, hätte ich ein Heilmittel und dann hätten wir auch ein
Dozent.
Ja, du auch.
Oh, ja,
na klar, stimmt, wir sind beide Dozenten und wir versuchen in unseren Vorlesungen und egal auch im privaten Umfeld immer zum Reden anzuregen und zum Gemeinschaftlichen anzuregen, eine gemeinsame Ebene der Diskussion zu finden.
Der Ort der gesellschaftspolitischen Diskussion und der Ort, wo ja die Konsens, der gesellschaftspolitische Konsens gefunden werden soll, ist ja eigentlich das Parlament. Ist das Parlament vorbildhaft für die Diskussion von uns Privatmenschen, von uns Leuten, würde man sagen, ja, von uns kleinen Leuten? Und müssen die Parlamentarier vorbildlich sein oder spielt es keine Rolle? Oder umgekehrt, ist das Parlament eventuell ein Abbild der Diskussionskultur der Bevölkerung?
Das glaube ich tatsächlich gerade nicht. Denn ich glaube, wenn man sich die parlamentarischen Diskussionen anguckt, da hatten wir schon immer heiße Diskussionen, Beschimpfungen zum Teil. Ich denke an Joschka Fischer.
Ah, ja, sie sind ein Arschloch, Herr Präsident.
Ja, genau. Ja. Jawohl. Mit Verlaub. Also immerhin. Wir hatten immer schon hitzige Diskussionen. Ja. Wir haben im Gegensatz zu anderen Demokratien eher keine Prügeleien bei uns im Parlament. Wir haben keine, die aufeinander losgehen und sich wüst beschimpfen, sondern wir haben immer noch einen gewissen Formalien, die eingehalten werden, selbst von denen, die wir eigentlich außerhalb der demokratischen Grundordnung ansehen.
Ja, obwohl ich habe letztens einen Ausschnitt gesehen aus der Bundestagsdebatte, wo Alice Weidel am Pult gestanden hat und fast hysterisch geschrien hat in Richtung Bundesregierung, sie hassen Deutschland. Das fand ich sehr grenzwertig. Also das würde ich sagen, das würde ich niemandem vorwerfen, dass er Deutschland hasst oder dass er überhaupt hasst.
Ja, aber trotzdem sind wir noch in einer Diskussionsform, die, ich würde nicht sagen vollständig vorbildlich ist, sind wir nie, aber die trotzdem zeigt, dass man miteinander redet. Selbst wenn es da manchmal auch zu Geschäftsordnung Sachen gibt, wo man sagt, das ist schon sehr grenzwertig, aber trotzdem ist es noch so, dass man miteinander redet. Und deswegen glaube ich, bildet das Parlament gerade nicht mehr die normalen Handlungsfelder ab, die wir erleben könnten.
Mhm.
Und wenn wir unsere Hochschule verlassen und wir reden im privaten Umfeld oder in ich sag mal, Bekanntschaftskreisen, dann wird das schon tatsächlich schwieriger. Und das muss ich einfach auch sagen, dass das gerade eben auch bei uns in der Region Sachsen, Thüringen sehr, sehr schwierig geworden ist, überhaupt noch mit Leuten, die man auch trifft oder zum Beispiel, wir haben immer regelmäßig Urlaubsbekanntschaften, mit denen man sich dann versucht zu unterhalten, wo das faktisch kaum noch möglich ist. Und da, glaube ich, liegt das nicht daran, dass das Parlament das nicht mehr macht, sondern die machen das noch. Aber wir haben uns so weit entkoppelt von der Politik im Alltag, in unserem Lebensalltag, dass das nicht mehr die Rolle spielt. Das heißt, der allgemeine Mitbürger, Mitmensch, achtet nicht mehr darauf und nimmt sich das nicht zum Vorbild. Was wir sonst immer gesehen hatten, Diskussionen im Parlament, das ist was Großes, das ist was Interessantes. Und wir wollen auch so diskutieren können, das ist einfach schlichtweg nicht mehr gegeben.
Mhm.
Und was ich glaube, das hast du vorhin so ein bisschen angesprochen, dass an der Grundlagendiskussion gezweifelt wird. Also, dass wenn wir Argumente bringen, wird schon an der Richtigkeit dieser Argumente grundlegend gezweifelt.
Mhm.
Das heißt, du bist medial gesteuert und gelenkt, du sprichst wie die Politiker da oben. So, und das ist letztbegründet.
Mhm.
Und dann bleibt dir eigentlich nichts mehr übrig, in so eine Diskussion noch einzusteigen.
Ja, das ist richtig. Dann noch die Frage, du bist ja mehr unterwegs als junger Mann als ich. Ich habe ja eben schon darauf hingewiesen, dass ich der Alte hier bin. Aber ich bin da ja gar nicht mehr unterwegs in diesen sozialen Medien, Facebook, Instagram und so weiter. Ich habe das irgendwas abgestellt, weil es mir nur noch schlechte Laune gemacht hat. Darum bin ich da gar nicht mehr unterwegs. Was glaubst du, also das ist ja natürlich die nötige Frage, die ja auch immer überall diskutiert wird. Was meinst du, welche Rolle spielen diese sozialen Medien? Sind das Blitzableiter?
Ich glaube, dass nicht nur Blitzableiter sind, sondern dass das eine neue Methodik ist, mit der wir erst umgehen lernen müssen. Mhm. Also es ist jetzt nicht mehr ganz neu, die sozialen Medien Die existieren ja schon ein paar Jahre, aber ich glaube, wir haben immer noch keinen richtigen Fahrplan, wie wir uns damit ordnungsgemäß oder so auseinandersetzen und diskutieren auch, dass wir Ebenen finden, die mit unserem System aufeinander passen. Und das, glaube ich, ist das Hauptproblem. Nicht mal nur Blitzableiter, sondern ich kann mich anonym in Ecken verstecken. Ich kann einfach Leute beleidigen, durchbeleidigen und dann verschwinde ich wieder im Netz. Das ist genau das, was früher in der Kneipe nicht ging, wenn wir politisch oder wenn man politisch diskutiert hat. Dann hat man sich möglicherweise Schimpfwörter um die Ohren gehauen. Man ist auch ausfallend geworden.
Aber man hat sich beim nächsten Mal wieder entschuldigen.
Erstens das und man hat sich immer gesehen und man weiß, wer es war. Im Internet oder im Internet heutzutage oder in sozialen Medien kann man das so anonym gestalten, dass man da politische Hetze betreibt und oder Meinungsäußerungen macht, wo ich mich danach dann verziehen kann, wo ich überhaupt nicht mehr ein Gegenüber auf der gleichen Ebene habe. Mhm. Das heißt, wir haben keine Sprechkultur an der Stelle. Da stellt sich mir die Hauptfrage, wie kommen wir dahin, dass wir irgendwann erstens erkennen, was uns in den sozialen Medien entgegenkommt, von welchen Quellen kommt was? Und wir haben sehr, sehr gute zum Teil, wir haben sehr, sehr gute, nicht nur Podcasts, sondern auch sehr gute Streamer oder YouTuber auch oder TikToker, die das auseinandernehmen. Zum Beispiel Simplicissimus ist eine Gruppe, die sind mittlerweile so weit, dass die auch mit öffentlichen Medien zusammenarbeiten und dort Dokumentationen machen, weil die einfach so gut recherchiert sind. Und das müssen wir erkennen, wie arbeiten wir, mit welchen Quellen arbeiten wir und was ist vertrauenswürdig wirklich? Oder was ist wirklich reine Lüge?
Ja, aber einer der Leute vom Volkstrapetzer, was ja ein ähnliches Portal ist, hat letztens geäußert, dass er es als Problem sieht, dass die Algorithmen ja immer eigentlich das Plumpe und Dumme bevorzugen und dass das Intelligente, das Diskursive von diesen Algorithmen nicht unterstützt wird. Und dass er so ein bisschen ratlos ist, wie man dem Dumpfen was entgegensetzen kann.
Genau, das ist das Problem von den sozialen Medien, dass wir da manchmal vielleicht gar keine Chance haben, in der Systematik, in der wir jetzt sind, Mittel zu finden, die zu diskursivem Verhalten führen können. Ja, wo wir auch Ebenen finden, wo ordnungsgemäß miteinander diskutiert wird auf gleicher Ebene, wo ich mich nicht zurückziehe oder wie ich handle. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist das, was die USA machen, aus ganz anderen Gründen oder worüber diskutiert wird, ob man zum Beispiel TikTok gesamt verbietet. Die wollen das natürlich aus anderen Gründen für Jugendliche vielleicht verbieten, ist eine heiße Diskussion. Werden wir auch sehen, ob das tatsächlich kommt. Ich tippe ja, wenn Donald Trump an die Macht kommt im November wieder, wird TikTok nicht verboten. Allein schon, weil er den Zuckerberg nicht mag und deshalb sozusagen das bestehen lässt als Konkurrenz zu Facebook oder Meta oder wie es
ist. Wenn wir auf diesen sozialen Medien nicht zurechtkommen, müssten wir dann nicht eigentlich vielmehr dann auch das Gespräch zurück in die reale Welt bringen? Und wäre es da nicht eigentlich sinnvoll oder hilfreich, das Widersprechen zu lernen und sozusagen mit dem eigenen Verhalten innerhalb der Familie oder innerhalb des Freundeskreises, also das ist jetzt ein hehrer Anspruch, sozusagen den anderen zu zeigen, wir können mit Differenzen auch anders umgehen?
Ja, das zum einen. Also das glaube ich, das wird auch unsere Aufgabe viel mehr noch sein, außer reine Stoffvermittlung als Dozenten, sondern eigentlich, dass wir die Studierenden und besonders diejenigen Studierenden, die direkt aus dem Gymnasium kommen, dass wir diejenigen mitnehmen und zu eigendenkenden Menschen bewegen, dass sie das werden. Wenn sie das aus den Familien nicht mehr kennen, dass wir uns die Zeit nehmen und selbst wenn mal aus unserem Stoffgliederungsplan am Ende irgendwas mal hinten runterfällt, so egal. Ja. Hauptsache, wir erziehen diejenigen zu mitredenden, mitdiskutierenden Menschen, die ein eigenes Interesse haben, daran ihre eigene Meinung auch zu äußern. Und wenn die nicht unsere ist, dann müssen wir das aushalten, finde ich. Und das muss das eher so sein. Das muss in der Schule geschehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Politische Sozialisation in der Schule. Unvoreingenommen und eben die Schüler mitdiskutieren lassen. Ich sehe es bei meinen Jungs, die können super diskutieren in dem Alter. Das heißt, wir müssen nicht warten, bis das Volljährige sind, sondern das geht mit 14, 15, 16 los. Und da entsteht das sozusagen das Interesse daran, auch wenn ich das wecke. Und natürlich über die Elternhäuser, aber das haben wir ja am wenigsten in der Hand. Das bleibt für mich tatsächlich eben das Wichtigste, die Schulbildung an der Stelle, dass wir da auch über unsere Schulpläne nachdenken und vielleicht auch an einigen Stellen weniger Stoffvermittlung machen und mehr Diskussion, mehr Anregen zum eigenen Denken, mehr Entwicklung an der Stelle schaffen und dann dass wir das an der Hochschule weitermachen. Nun sind wir ein kleiner Mikrokosmos. Ja, das heißt, wir haben Studierende, die eh sich schon für sowas mit interessieren und so einen Job in Zukunft machen wollen. Das heißt, wir haben eine Spielwiese, die wir betreuen. Das ist sozusagen glatt gemähter Rasen.
Mhm.
Viel schwieriger wird es, wenn wir uns auf Rasen begeben würden, der eben auch ein paar Maulwurfhügel, ein paar Löcher enthält. Das heißt eben Leute, die nicht Verwaltung studieren wollen, sondern eben im Freundeskreis oder im Umfeld jeden mitnehmen zu wollen. Und das wird, glaube ich, viel, viel schwieriger.
Dürfen deine Kinder wählen zu Europa? Ja, ne?
Europa, ja, Kommunalwahl nicht. Erzähle ich immer meinen Studenten, was für eine absurde Zeit wir gerade haben. Also wenn wir jetzt dabei sind, ganz kurz bloß für alle anderen, die nicht so genau das darüber Bescheid wissen. Das heißt, wir wählen in Sachsen am 9. Juni, wählen wir die Kommunalwahlen, das heißt Gemeinderat und die, ich sag mal, lokalen Gremien, Kreistag auch. Und wir wählen Europa. Und in Sachsen ist der Gesetzgeber so weit, dass er für die Kommunalwahlen festgelegt hat, dass es immer nur die Bürger sind, die wählen dürfen. Das heißt, über 18. Ich erkläre meinen Jungs, also das, was bei uns vor Ort vorgeht, das könnt ihr nicht begreifen, das ist zu komplex für euch. Aber mit ab 16 das Europäische Parlament gewählt werden darf. Und das, also meine Großen, oder zumindest der eine, der da ist, die dürfen Europaparlament mitwählen. Ich glaube auch, sie machen sich ihr Meinungsbild sehr, sehr genau selber.
Mhm.
Und vielleicht auch nicht so abhängig, wie meins ist, sondern eben wirklich ein eigenes Bild.
Mhm. Das ist ja auch so ein Ort, wo man eigentlich über Politik diskutieren könnte, was aber auch oft schief geht. Das sind die Wahlkampfstände vor den Wahlen jetzt im Mai. Also wo ja die Parteien auf der Straße stehen und wo man ja eigentlich politisch diskutieren könnte.
Hast du jemals an einem Wahlkampfstand von einer anderen Partei mitgestanden, wenn du einkaufen warst oder in der Fußgängerzone unterwegs bist und hast dich denen gestellt und mit denen diskutiert?
Ja, einmal.
Ehrlich?
Mhm.
Okay, hier, und was hast du da?
Naja, das war hier vorm Supermarkt bei uns, hier in Kiez. Und die waren alle mit dem Fahrrad da. Und das war eine Partei, die sich gegen Fahrradwege überall ausspricht. Und die habe ich angesprochen. Sie seien ja jetzt alle mit dem Fahrrad gekommen. Warum sie denn nicht auf der gefährlichen Straße hier in Richtung Konradshöhe für den Ausbau des Fahrradweges sind? Und dann fingen sie an, ja, die Autos und das sei ja, und die Fahrradideologie, das sei ja sowieso das allerletzte, dass überall die Fahrradfahrer jetzt bevorzugt würden. Damit müsste jetzt mal endlich Schluss sein und so weiter. Also ich habe versucht, mit denen zu diskutieren. Das war auch jetzt, also es hat zu nichts geführt am Ende, weil sie hatten ihre Position, ich habe meine Position gehabt. Ich fand es nur schade, dass sie als Fahrradfahrer selbst sich sozusagen ins eigene Fleisch schnitten und nichts dafür getan haben, dass hier der Fahrradweg angelegt wird.
Ja, aber immerhin, das war eine Diskussion, selbst wenn das zu nichts führt am Ende. Zumindest hat man miteinander geredet. Das ist ja das
Problem. Genau.
Wir werden ganz selten am Ende rausgehen und sagen, ja, ich habe dich überzeugt oder du bist jetzt wieder bekehrt oder was auch immer. Das muss es ja gar nicht sein.
Und man muss auch sagen, der Kugelschreiber schreibt super. Also das ist wirklich der Klasse. Ja. Ja, gab einen Kugelschreiber. Und und Blumenzwiebeln, das fand ich auch schön. Das machen ja die Parteien jetzt auch. Gab Blumenzwiebeln, diese Blumenzwiebel hat sich allerdings in unserem Blumenkasten nicht wohlgefühlt. Da ist nichts draus geworden. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie zu sehr mit meiner eigenen politischen Position besprochen.
Ja. Also Blumenzwiebeln, wenn sowas gibt, dann gehe ich auch mal zu Wahlkampfständen.
Okay.
Guck mal, ich habe ja auch einen schönen Garten. Ich habe zwar keinen grünen Daumen, aber da muss man gucken, was man vielleicht abgreifen kann. Aber tatsächlich muss ich dir ehrlich sagen, ist das ein hehrer Gedanke, zu sagen, ich gehe an die Wahlkampfstände und rede mit den Leuten.
Na gut, wenn es nur auf Nachfragen ist, ja, wie, also ich finde gerade im Kommunalwahlkampf finde ich es eigentlich super, weil ich kann die Leute dann tatsächlich fragen, also mal, warum gibt es hier eigentlich keinen Zebrastreifen? Warum ist hier keine 30er-Zone vor der Schule? Und solche Sachen, ich finde schon allein das Nachfragen hilft, um zu sagen, hier gibt es ein Problem, ja, kümmert euch mal drum. Also das ist ja eigentlich eine super Gelegenheit, mal mit den Leuten, die vor allem im kommunalen Bereich tätig sind, ins Gespräch zu kommen und mal auf Probleme hinzuweisen.
Das denke ich auch auf alle Fälle. Und da bin ich auch interessiert, ob das bei uns in der Gemeinde vor Ort passiert.
Mhm.
Da würde ich auch gucken, wie dann die Meinungsbilder sind und ob da tatsächlich so eine Art Straßenwahlkampf stattfindet.
Ja.
Ist bei mir natürlich ein bisschen schwierig, weil in meiner Gemeinde gibt es nicht so eine richtige Innenstadt. Das ist eher so, dass man dann vor den Supermärkten vielleicht jemanden trifft. Aber vielleicht dann da gebe ich dir recht, da könnte man das durchaus mal aufgreifen und seine Fragen auch stellen, wie mit bestimmten Themen vor Ort umgegangen wird. Bei uns ist das sicherlich eine Verkehrsfrage zum Beispiel, ja, die immer eine große Rolle spielt. Infrastruktur und sowas. Also das wird, denke ich, auch sehr spannend sein. Aber nehmen wir mal an, jetzt sozusagen nicht nur bei den Wahlkampfstellen, sondern wie bekommen wir Leute dazu, dass man auch wieder ein bisschen sich über das Dasein und die Politik unterhalten möchte? Was wäre so eine Anreizschaffung für dich? Also wir haben ja eben gesagt, Schule wäre wichtig, Hochschule bei uns ist wichtig, privat wäre zu Hause wichtig. Aber was könnte man noch versuchen, da zu unternehmen, dass man wieder mehr miteinander redet?
Also ich bin ja ein großer Freund des Begriffs des Republikanismus. Also die Haltung, dass man jetzt denjenigen, der Politik macht, der eine politische Idee hat, nichts Böses unterstellt, sondern dass man davon ausgeht, dass eigentlich immer das Gute gewollt wird. Also wir gehen immer davon aus, dass wir eine Idee haben, wie wir als Menschen besser zusammenleben können. Ja, das ist republikanisch. Und da fände ich es gut, wenn wir mehr zu diesem Verständnis kämen und auch verstehen würden, dass wir dadurch, dass wir verschiedene Weltanschauungen haben, dass wir auf sehr unterschiedliche Art und Weisen die Welt angucken, auch sehr unterschiedliche Ideen haben, wie man die Welt gestalten kann. Ja, wir sind alle geprägt durch unsere Eltern, durch unsere Schule, durch unsere Kindheit. Und diese Prägung bringen wir in unser Weltbild rein und aus dieser Prägung heraus ziehen wir die Lösungsmöglichkeiten, wie wir besser zusammenleben können. Und wenn wir das wissen, dass der andere eigentlich nichts Böses will, sondern eigentlich nur das Gute will, nur einen anderen Weg vorschlägt, als ich ihn vorschlage, wäre das, glaube ich, schon mal gut. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die ich überall verbreiten würde.
Ich würde sagen, du bist nicht Republikanist, sondern Idealist.
Ja, das nur ja auch.
Das kommt noch dazu an der Stelle. Denn tatsächlich, wenn wir beide uns zum Beispiel, bräuchte man bloß in Meißen, auf den Markt begeben würden und Leute, die durch die Stadt bummeln, wir beide anreden würden und sagen würden, kommt, wir diskutieren miteinander über unser Weltbild, über das, was wir erreichen wollen. Wo soll es hingehen? Wo soll Meißen? Wo soll Deutschland? Wo sollen wir in 10 Jahren stehen? Ich glaube nicht, dass wir dort Leute bekommen, die bereit wären, mit uns zu diskutieren. Das heißt, wir müssen viel unterschwelliger ansetzen, nämlich auf der ersten Ebene überhaupt wieder darüber nachzudenken, dass wir uns Gedanken machen wollen, wie wollen wir miteinander leben? Wollen wir wirklich Leute rausschmeißen aus unserem Land? Was wären denn die Folgen? Das mal gemeinsam überhaupt wieder erklären zu können. Und ich glaube, schon an der Stelle würden wir scheitern, weil die Leute gar nicht mit uns reden wollen.
Ah, da würde ich aber jetzt eine Wette mit dir eingehen. Das wär ein super studentisches Projekt übrigens. Sowas vorzubereiten und zu sagen, so, wir machen das mal, wir gehen an 3 Tagen nach den Lehrveranstaltungen am Nachmittag um 17 Uhr auf den Meißener Marktplatz mit einem großen Stand, weiß nicht, wie man das organisiert, mit einem großen Schild, da drauf steht,
wir reden
über Politik.
Oder lasst uns reden.
Lasst uns reden, genau.
Ja, lasst uns reden.
Ja, das wäre doch ein super Projekt. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Ideen habt, wie wir dieses Projekt vor der Kommunalwahl in Meißen umsetzen können, sind wir euch dankbar für Hinweise. Ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder vorbei, oder?
Genau, wir sind schon wieder am Ende unserer Diskussion, was wieder sehr schade ist, weil ich hätte noch so sehr viel über diese Thematik mit dir reden wollen. Auch wie wir unterschwellig wieder dazu kommen, überhaupt miteinander zu reden. Also die Idee ist, einen Stand auf dem Markt zu machen, wunderbar. Ja. Meine Wette dagegen,
okay.
Wir kriegen kaum Leute dazu, die gewillt sind, sich mit uns dahinzustellen und zu reden.
Ja, okay. Ich wette mit dir, wir werden pro Tag, 10 Leute finden, die mit uns reden.
In einer Stunde. Also ich sag mal, wir würden nach den Vorlesungen, wir finden Studenten, die das mitmachen.
Okay.
Und wir stellen uns eine Stunde auf den Markt.
2 Stunden.
Okay.
Zwei Stunden. 10 Leute, die mit uns diskutieren. Die Wette gilt?
Die Wette gilt. Okay.
Okay.
Also wir werden dann berichten, wir versuchen ja, genau, das mal umzusetzen. Jetzt wird es schöner und wärmer, dann kann man sich auch auf den Markt stellen. Die Wette gilt, das machen wir. Und wir werden natürlich darüber berichten, was wir damit erreichen.
Und Daniel, wenn wir pensioniert sind, machen wir eine Eckkneipe auf.
Oh, da bin ich immer dabei. Ich war übrigens in Magdeburg, als ich in meiner Jugendzeit unterwegs war. Schöne Grüße an Ike an der Stelle, was Persönliches. Gab es eine Eckkneipe, die war noch eine richtige Eckkneipe, die hieß der Denker.
Ah, okay. Und ich war in meiner Jugend in einer Eckkneipe, die hieß Prölkeneck. Ein Prolken ist im Westfälischen das Gespräch. Das war das Gespräch.
Ja, auch ein Denker. Wir haben da Sachen erlebt. Ja, ich bin Schifffahrtskapitän, der neben mir dann vom Stuhl kippte und mit uns diskutiert hat und geredet hat. Also solche Sachen, die müssen uns erhalten bleiben in irgendeiner Form. Auch wenn es dein Prolkeneck und den Denker beide wahrscheinlich nicht mehr gibt.
Ja, aber das eröffnen wir dann in unserer Stand.
Immer, ja. Auch eine gute Idee. Also heute haben wir Zukunftspläne gemacht. Genau. Eine ganz kurzfristige. Wette steht.
Wette steht.
Wir sind wunderbar. Gespannt. Wir sind gespannt.
Tschüss. Der nächste Podcast an dieser Stelle am 17. April zum Thema Strafrecht. Bis dahin.